Johannesevangelium, Kapitel 20, die Verse 1 bis 10, hört das Wort Gottes. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab hinweggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nun ging Petrus und der andere Jünger hinaus und begaben sich zu dem Grab. Die beiden liefen aber miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab. Und er beugte sich hinein und sah die leinenen Tücher daliegen, ging jedoch nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und geht in das Grab hinein und sieht die Tücher daliegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Darauf ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Nun gingen die Jünger wieder heim. Lass uns beten. Himmlischer Vater, dein Wort ist Wahrheit und wir danken dir, dass deine Wahrheit uns berichtet, dass Christus nicht bei den Toten geblieben ist. Himmlischer Vater, wir bitten, dass du durch deinen Geist unsere Herzen erwärmst und unser Geist füllst, dass wir erkennen, was diese Worte uns zu sagen haben, dass wir erkennen, Herr, welche Wahrheit das ist und was für eine Auswirkung diese Wahrheit für unser Leben hat. Herr, wir bitten, predige du heute in unseren Herzen das, was du uns predigen musst. Herr, wir bitten in Jesu Namen. Amen. Nun, heute ist Ostersonntag. Heute erinnern wir uns an die Auferstehung, Christi. Wir erinnern uns an das, was wir gerade gelesen haben. Wir wissen nicht genau, um wie viel Uhr Jesus auferstanden ist. Wir haben keinen exakten, minutengeplanten Zeitablauf in der Bibel. Aber wir wissen, dass Christus, obwohl er begraben worden ist, am dritten Tage nicht mehr im Grab lag. Er war nicht mehr dort. Wir erinnern uns, Jesus hatte das Passafest mit seinen Jüngern gefeiert, wahrscheinlich der Donnerstag vorher. Und kurz nach dem Passafest haben die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Hohepriester, selbst römische Soldaten haben Jesus festgenommen, haben ihn vor Pilatus geschliffen und haben ihn verurteilt und kreuzigen lassen. Das war dann schon am Freitag, war der Tag vor dem Sabbat, an dem Jesus ans Kreuz genagelt worden ist, an dem er auch am Ende begraben worden ist. Wir hatten es letzte Woche betrachtet. Und er wurde vor allem begraben, damit der Sabbat nicht beunreinigt wird. Am Sabbat ist Ruhetag. Jesus liegt im Grab, gewickelt in den Tüchern. Die Jünger haben wahrscheinlich den Sabbat gefeiert. So auch die Frauen, die wahrscheinlich mit ihnen dabei waren. Und sie haben den Sabbat vergehen lassen. Aber jetzt haben wir gelesen, wie die Frauen zum Grab kommen. Am ersten Tag der Woche wollten sie das tun, was sie tun mussten. Sie wollten zum Grab. Aber sie stellen fest, das Grab ist leer. Jesus ist nicht da. Nun, wir können sagen, das Grab war nicht wirklich leer, die Tücher waren noch da, aber Christus, der eigentlich hätte da sein müssen, war nicht mehr in seinem Grab. Die Maria Magdalena rennt zurück zu den Aposteln und selbst Petrus und Johannes können bestätigen, Jesus ist nicht da. Und ich glaube, der Predigt den etwas provokanten Titel vielleicht gegeben, Christus fehlt. Wir wissen, Christus fehlt nicht, Christus sitzt zur Rechten Gottes. Aber zu dem Zeitpunkt, als die Frauen und auch als die Apostel zu dem Grab kamen, hat Christus gefehlt. Er war nicht mehr dort, wo er hätte sein müssen. Christus fehlt. Und wahrscheinlich haben die Frauen, wie auch die Apostel, im ersten Moment gedacht, irgendjemand hat ihn weggenommen. Irgendjemand hat ihn geraubt. Wir sehen sogar nächste Woche, wenn wir betrachten, wie Jesus Maria Magdalena erscheint, dass sie denkt, sie redet zuerst mit dem Gärtner und sagt zum Gärtner, wenn du ihn weggenommen hast, sag mir, wo er ist, ich hole ihn wieder. Selbst zu dem Zeitpunkt hat sie noch geglaubt, irgendjemand hätte ihn weggenommen. Christus fehlt und wir werden drei Punkte betrachten. Als erstes die Frauen am Grab, dann die Apostel am Grab und als drittes der Glaube am Grab. Die Frauen am Grab, die Apostel am Grab, der Glaube am Grab. Lass uns mit dem ersten Punkt beginnen, die Frauen am Grab. Johannes beginnt seinen Bericht über die Auferstehung Jesu mit Maria Magdalena. Er beginnt damit zu berichten, wie sie zum Grab geht. Und Kommentare und Kommentatoren haben sich Seiten wund geschrieben, ihre Finger wahrscheinlich sogar wund getippt, um darüber zu diskutieren, warum Johannes nur eine einzige Frau erwähnt. Obwohl wir wissen von den anderen Evangelien, dass es mindestens vier Frauen waren, die zusammen zum Grab kamen. Wir wissen nicht genau, warum Johannes die anderen Frauen nicht erwähnt. Wir wissen nicht, warum er nur die eine Frau ausgesucht hat, aber es könnte durchaus sein, dass es die bekannteste Frau war. Maria Magdalena war selbst in den Evangelien immer wieder eine prominente Anhängerin Jesu. Die war vielleicht in den Gemeinden bekannt. Sie hat vielleicht ihre Geschichte, ihre Vergebung, die sie in Christus erfahren hat und wie Jesus ihr begegnet ist, immer wieder in den Gemeinden vielleicht sogar berichtet. Wir wissen es nicht. Es kann sein, dass viele, die dieses Evangelium gelesen haben, Maria Magdalena vorher schon mal getroffen hatten. Wir wissen nicht genau, warum Johannes vieles auslässt, aber es geht auch nicht darum, was Johannes auslässt. Es geht eigentlich darum, was uns Johannes berichtet. Warum berichtet uns Johannes genau das in den Evangelien? Warum berichtet er uns vor allem über Maria Magdalena, die zum Grab geht? Nun, sie gehen am ersten Tag der Woche, wie ich gesagt habe, es war nach dem Sabbat. Sie gingen am ersten Tag der Woche, am Sonntag zum Grab und sie gingen früh morgens. Johannes legt Wert darauf, uns mitzuteilen, dass sie noch nicht mal gewartet hat, bis es hell war. Er sagt, früh als es noch finster war, wahrscheinlich vor Sonnenaufgang, ist sie schon mit den anderen Frauen zum Grab gegangen. Und wir wissen nicht, warum er das erwähnt, aber wahrscheinlich war es den Frauen so wichtig, noch einmal zu Christus zu kommen, dass sie nicht abwarten konnten. Vielleicht waren die Frauen, wollten Jesus vielleicht nicht nur einbalsamieren, wie es üblich war, sondern vielleicht auch ordentlich Abschied nehmen. Erinnert euch, die einzigen, die am Kreuz waren, als Jesus starb, waren zwei Frauen und Jesus und Johannes selbst. Und zur Grablegung war keiner von denen mehr anwesend. Das waren zwei Männer, von denen wir nicht erwartet hätten, dass sie zur Grablegung gekommen wären. Und vielleicht wollte Maria Magdalena Jesus einbalsamieren und Abschied nehmen. Wir wissen es nicht. Johannes legt auch nicht viel Wert darauf zu berichten, warum die Frauen dort waren. Ihm ist es wichtig zu berichten, was sie entdeckt haben. Vergesst nicht, Johannes erwähnt ziemlich wenig Details in seinem Evangelium, aber die Details, die er erwähnt, sind ihm wichtig, um etwas deutlich zu machen, um seine Aussage zu unterstreichen. Hier will er vor allem eines deutlich machen, er will sagen, dass am ersten Tag der Woche Jesus nicht mehr im Grab lag. Wir lesen von Maria, am ersten Tag der Woche, aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab weggenommen war, da läuft sie. Johannes berichtet uns noch nicht einmal, dass sie in das Grab hineingeschaut hat, obwohl wir nachher wissen, dass sie es getan hat. Er berichtet uns sofort, dass sie zurückgelaufen ist zu den Aposteln. Wahrscheinlich ging Johannes davon aus, dass die anderen Evangelien schon alle gelesen worden sind. Die anderen Berichte waren bekannt. Johannes hat sein Evangelium um 90 nach Christus geschrieben. Die anderen Evangelien wurden 30 nach Christus geschrieben. Also die waren in der Kirche bekannt. Sie wussten, dass die Frauen ins Grab geschaut haben. Aber Johannes geht es nicht darum, was die Frauen gemacht haben. Johannes geht es nicht darum, wie viele Frauen es waren. Johannes geht darum, was die Frauen entdeckt haben, was Maria Magdalena entdeckt hat. Sie hat entdeckt, der Stein ist weg, sie hat reingeschaut, festgestellt, Jesus ist nicht da und sie rennt sofort zu den Aposteln. Wir haben das alles gelesen, wir haben das ja vor uns, schwarz auf weiß. Aber die Frage ist, warum berichtet uns jetzt Johannes das? Warum kürzt Johannes die Geschichte so sehr ab? Warum berichtet er uns vor allem, dass Maria zu Petrus und Johannes rennt? Ich denke, Johannes bringt uns in diesem Bericht zwei Realitäten zum Ausdruck über Maria. Maria war verzweifelt. Das ist vor allem das, was wir sehen. Wir sehen, Maria ist verzweifelt. Sie hatte extra mit den anderen Frauen zusammen kostbare Öle gekauft, um Jesus einzubalsamieren. Das war jüdische Tradition. Man ist zum Grab gegangen, hat die Leiche einbalsamiert, damit die wohlriechenden Öle den Verwesungsgeruch überdecken. Und dann, als sie zum Grab kam, als sie dort ist, um Jesus endlich einzubalsamieren, ist er weg. Er ist nicht mehr vorhanden. Wo ist er hin? Ich denke, das Problem, was wir haben, wenn wir die Geschichte betrachten, ist, dass wir die Auferstehung aus einer anderen Perspektive betrachten, als es die Jünger und als es die Frauen getan haben. Wir betrachten die Auferstehung von hinten. Wir wissen, Christus ist auferstanden. Wir wissen, Christus ist in den Himmel gefahren. Wir wissen, er sitzt zur Rechten Gottes. Keiner von den Jüngern oder von Maria hätte damit gerechnet, dass Jesus aufersteht. Keiner hat wirklich geglaubt, dass die Worte, die Jesus gesprochen hat, wahr werden. Und wir müssen uns jetzt auch nicht anfangen, über den Kleinglauben von Maria oder den Kleinglauben der Jünger zu beschweren, denn wir hätten in der Situation genauso reagiert. Stellt euch vor, ein Freund von euch oder ein Bekannter erzählt euch, ich werde sterben, aber ich werde nach ein paar Tagen wieder lebendig sein. Wenn wir ihn überhaupt ernst nehmen, dann bleibt vielleicht bei uns hängen, okay, er wird sterben. Aber keiner von uns denkt, dass dieser Person wieder aufersteht. Es kann noch ein so guter Freund sein, es kann noch so ein begabter Prediger oder sonst jemand sein. Keiner, der einmal tot ist, wird wieder lebendig. Und wir haben den Beweis im Evangelium, dass Jesus tot war. Die Soldaten haben bezeugt, dass Christus wirklich tot war. Also es ist nicht verwunderlich, dass weder die Jünger noch Maria oder die Frauen damit gerechnet hätten, dass Jesus auferstanden ist. Johannes gibt uns sogar den Kommentar am Ende, wo es heißt, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Selbst als sie die Grabtücher begutachtet hatten, verstanden sie nicht, dass Jesus auferstehen musste. Braun zum Grab kam, war der Stein weggerollt. Jesus war nicht mehr im Grab und sie dachten wahrscheinlich, jemand hat den Leib geklaut. Vielleicht waren es die Soldaten, die das Grab bewachen sollten. Vielleicht waren es sogar die Juden, die den Stein weggerollt haben, um Jesus zu nehmen, um ihn dann zu verbrennen. Als Martin Bucer, einer der Reformatoren in Straßburg und später in Cambridge, als er gestorben ist, hat die katholische Kirche sein Grab aufgemacht, seine Knochen rausgeholt und ihn verbrannt, weil es für die katholische Kirche ein Symbol des Gerichts war. So sind Menschen. Menschen denken manchmal nicht rational. Vielleicht hatten die Juden genau das Gleiche vor. Vielleicht wollten sie das Grab plündern, um Jesus zu verbrennen. Wir wissen es nicht. Was Johannes uns hier berichtet, in diesen kurzen Worten, in diesen wenigen Worten, die er benutzt, ist die Verzweiflung, die Maria haben musste. Als sie zum Grab kommt, zu der Person, die alle ihre Sünden vergeben hat. Und sie findet ihn nicht mehr. Er ist nicht mehr da. Jesus ist weg. Er ist nicht mehr im Grab. Ich weiß nicht, was ihr gemacht hättet, wenn ihr diese Situation vorgefunden wärt. Okay, wir würden sagen, okay, als erstes die Polizei anrufen. Uns wurde was geklaut. Grabräuber, wir müssen die Polizei anrufen. Abgesehen davon, dass es damals keine Polizei gab, den römischen Soldaten wäre egal gewesen. Die hatten mit dieser Person genug Ärger gehabt, die werden sich nicht weiterhin um diese Person kümmern. Ich glaube, Maria reagiert genau so, wie sie reagieren musste. Sie rennt zu den Aposteln. Sie kam zu Petrus und dann heißt es zu dem anderen Jünger, den Jesus liebte, also zu Johannes selbst. Sie sagt, sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und allein in diesem Satz, glaube ich, merkt man die Verzweiflung, die Maria wirklich hatte. Sie ist wirklich davon ausgegangen, Jesus ist aus dem Grab geklaut worden und niemand weiß, wer er ist. Was auch andeuten lässt, dass sie vielleicht sogar ums Grab herum geschaut haben, ob sie ihn irgendwo finden, ob es irgendwo Anhaltspunkte gibt, wo er hingebracht worden sein könnte. Sie weiß nicht, wo sie ist. Sie holt die Apostel. Und das bringt uns zum zweiten Punkt heute Morgen. Die Apostel am Grab. Wir haben betrachtet, wie Maria mit den Frauen zum Grab gekommen ist und Jesus nicht gefunden hat. Jetzt sehen wir, wie sie die Apostel holt. Maria berichtet also Petrus und Johannes, dass Jesus weggenommen worden ist. Und dass niemand weiß, wo er ist. Und dann lesen wir, nun gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und begaben sich zu dem Grab. Die beiden liefen aber miteinander. Sobald die beiden Jünger gehört hatten, dass Jesus nicht mehr im Grab liegt, haben sie sofort begonnen, dorthin zu gehen. Sie sind aufgestanden, haben alles, was sie getan haben, liegen lassen und sind Richtung Grab gegangen. Und Jesus sagt, und Johannes sagt sogar, sie beiden liefen miteinander. Sie haben angefangen zu rennen. Sie konnten nicht glauben, was sie gehört haben. Ihr Herr und Meister ist nicht mehr im Grab, wir müssen sofort los. Sie sind aufgestanden, sind gegangen und sie haben angefangen zu rennen. Sie mussten sehen, ob das, was ihnen Maria berichtet hat, wirklich wahr ist. Und so sehr waren sie fokussiert auf das Grab, dass sie noch nicht einmal mehr aufeinander geachtet haben. Es heißt, dass der andere Jünger schneller war als Petrus. Er hat ihn einfach überholt, er ist vorgerannt und er war schneller am Grab. Wir wissen nicht warum, vielleicht war er jünger, sportlicher, wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass er so fokussiert war, dass er sofort zum Grab gerannt ist. Auch hier sehen wir wieder, keiner hat damit gerechnet, dass Jesus nicht mehr im Grab ist. Zu diesem Zeitpunkt hat es keiner gedacht. Jeder hat gedacht, Jesus liegt noch im Grab. Jeder hat gedacht, was die Frauen machen, ganz normale Routine. Sie suchen sich jemanden, der den Stein wegrollt, sie balsamieren Jesus ein, nehmen ein letztes Mal Abschied, der Stein wird wieder vors Grab gerollt. Doch genau das war nicht der Fall. Und es ist interessant, dass Johannes sich selbst einschließt, während er über den Unglauben der Anhänger Jesu berichtet. Der Unglaube war so groß, dass Johannes gesagt hat, ich muss es mit eigenen Augen sehen, dass Jesus nicht mehr im Grab liegt. Und er ist losgerannt. Er setzt keinen Schleier vor, er berichtet, die Jünger haben nicht geglaubt, die Frauen haben nicht geglaubt. Es war Unglaube, es war Unverständnis. Sie haben nicht verstanden, was Jesus ihnen gepredigt hat. Sie haben nicht verstanden, was die Schriften im Alten Testament über Christus offenbart haben. Und vielleicht sitzt du heute hier und denkst dir, genau das ist mein Problem. Ich kann nicht an die Auferstehung glauben. Es macht einfach keinen Sinn. Menschen können nicht auferstehen. Es gibt keine Berichte, wo Ärzte oder Mediziner oder sonst jemand wirklich tote Menschen wieder zum Leben gebracht haben. Menschen, die tot sind, sind tot. Ja, wir wissen, man kann Menschen innerhalb der ersten wenigen Minuten nach dem Tod vielleicht wiederbeleben bei Unfällen. Selbst da gibt es Diskussionen, wie tot sind sie zu dem Zeitpunkt wirklich. Aber jemand, der 3 Tage im Grab lag, steht nicht wieder auf. Vielleicht glaubst du es, aber es ist trotzdem schwer zu glauben. Es ist irgendwie einer der Teile des Evangeliums, die nicht so ganz Sinn machen für dich vielleicht. Du bist nicht allein. Du bist hiermit in guter Gemeinschaft. Die Frauen haben es nicht geglaubt. Die Jünger haben es nicht geglaubt. Die frühe Kirche hat ständig damit zu kämpfen gehabt, dass die Leute gesagt haben, man ist auferstanden. Als Paulus sich vor den römischen Statthaltern verteidigen muss, sagt der eine Statthalter zum anderen, die klagen ihn über irgendeinen Christus an, von dem Paulus behauptet, er wäre aus den Toten wieder auferstanden. Kein Mensch glaubt, dass Menschen auferstehen. Und den Zweifel, den die Jünger hier hatten, ist der Zweifel, den wahrscheinlich jeder von uns irgendwann mal in seinem Leben hatte. Ist Christus wirklich von den Toten auferstanden? Ist es wirklich wahr? Kann es wirklich möglich sein? Selbst die Apostel es nicht geglaubt haben, obwohl sie tagtäglich mit Jesus unterwegs waren, obwohl Jesus ihnen mehrmals erklärt hat, was geschehen wird. Warum sollten dann wir besser sein und denken, das macht Sinn, das ist logisch. Jesus ist einfach von den Toten auferstanden. Die Jünger haben gezweifelt und sie sind zum Grab gerannt. Johannes kam als erstes an, er beugte sich und hat hineingeschaut. Sehr wahrscheinlich, dass der Eingang einfach niedriger war als normale Türen, also hat er sich gebeugt und hat hineingeschaut. Aber er ging nicht hinein und Johannes ist wichtig, dass er dieses Detail berichtet. Johannes ging nicht hinein, er hat gesehen, Jesus war nicht da, die Tücher lagen dort, alles klar, Jesus ist nicht mehr im Grab. Doch dann kam Petrus und er geht hinein und auch das sollte uns nicht verwundern, weil das ist Petrus' Charakter. Wenn er was macht, dann macht er was richtig, er kommt ans Grab, er geht hinein und schaut sich alles genau an. Und er sieht die Tücher. Und dann heißt es, da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und geht in das Grab hinein und sieht die Tücher da liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da lagen also die Tücher, die Leinentücher, in die Jesus gewickelt worden ist. Und an einem extra Ort lag das Schweißtuch. Petrus fängt an, sich zu verwundern. Er denkt sich, was ist hier los? Und es gibt viele Spekulationen, warum das so war, wie die Tücher da lagen, warum das eine aufgewickelt war und das andere nicht. Aber was Petrus feststellt hier ist, dass es nicht so ist, wie es hätte sein müssen. Wäre Jesus wirklich aus dem Grab geklaut worden, dann kann man vielleicht noch verstehen, dass sie Jesus auswickeln, um festzustellen, ob es wirklich die Leiche ist, die sie gesucht haben. Aber ich glaube nicht, dass Grabräuber sich die Mühe machen, Tücher wieder zusammenzulegen oder zusammenzurollen und sie dann auf einen speziellen Ort zu legen. Wenn sie das Schweißtuch von Jesus abgenommen hätten, das Tuch, was um Jesu Kopf gewickelt worden wäre, hätten sie es einfach zu den anderen Tüchern geworfen. Aber dieses Schweißtuch wurde genommen, vom Kopf genommen, wieder ordentlich zusammengerollt oder gefaltet, wie man es übersetzen will, und wurde dort hingelegt. Das macht kein Grabräuber, das macht niemand, der Jesus einfach irgendwo anders hinbringen will. Und Petrus konnte mit dieser Situation nichts anfangen. Er wusste nicht, warum liegt jetzt dort das Schweißtuch. Aber es war Grund genug für Johannes, dann doch noch einmal ins Grab zu gehen. Seht ihr, die Jünger kamen ans Grab nicht, weil sie wissen wollten, ob Jesus auferstanden ist. Nicht, weil sie den Beweis dafür brauchten, sondern um rauszufinden, was mit Jesus geschehen ist. Petrus war wahrscheinlich im Grab, um Hinweise zu sehen, wer könnte Jesus genommen haben. Jesus war nicht mehr im Grab und das Tuch war zusammengerollt. Dieses Detail stimmt einfach nicht. Wir wissen nicht, was die Jünger wirklich dachten. Vielleicht dachten die Jünger sogar, dass irgendwelche anderen Anhänger von Jesus genommen haben, um aus ihm einen Heiligen zu machen, einen Altar zu bauen, wo sie ihn irgendwie einbalsamieren und halten. Alles, was wir wissen, ist, egal aus welchem Grund, wer auch immer Jesus geklaut hätte, er hätte sich nicht die Mühe gemacht, das Schweißtuch aufzurollen und an einen extra Ort zu legen. Dieses Detail stimmt einfach nicht. Hier war etwas komisch. Die Apostel haben es realisiert. Dieses Detail stimmt nicht. Und obwohl dieses Detail nicht stimmt, obwohl sich alle einig sind, dass dieses Detail nicht stimmt, sehen wir zwei verschiedene Reaktionen am Grab. Das ist der dritte Punkt am Ende. Dritter Punkt heute Morgen ist der Glaube am Grab. Den Petrus bemerkt hat, dass das Schweißtuch aufgerollt ist, lesen wir. Darauf ging auch der andere Jünger hinein, also Johannes, der zuerst zum Grab gekommen war und er sah und glaubte. Er sah, glaubte. Das ist ein interessanter Satz, den uns Johannes hier über sich selbst mitteilt. Er sagt, der Jünger glaubte, wir wissen, Johannes berichtet hier von sich selbst, er glaubte selbst, Johannes glaubte, als er sah, dass das Schweißtuch zusammengerollt und an einem extra Ort lag. Die Frage ist hier, warum? Warum hat Johannes auf einmal geglaubt? Und wir können wahrscheinlich viele Antworten finden. Wir könnten sagen, okay, Johannes konnte eins und eins zusammenzählen. Er konnte sagen, okay, Grabräuber würden das nicht machen. Die einzige logische Konsequenz ist, Jesus ist auferstanden. Jesus ist auferstanden, hat seinen Schweißtuch genommen und dorthin gelegt als Hinweis. Rational denken, warum nicht? Aber ich glaube nicht, dass das der Grund war, warum Johannes geglaubt hat. Ja, ich glaube, das Schweißtuch war ein Zeichen, was Jesus gelassen hat. Ich glaube, dieses aufgerollte Schweißtuch war der Auslöser für den Glauben des Johannes. Aber ich glaube, den Glauben selbst hat am Ende Gott geschenkt. War wahrscheinlich der Heilige Geist. Das ist die einzige Erklärung. Achte darauf, was Johannes selbst über die anderen sagt. Er sagt, denn sie, und damit meint er höchstwahrscheinlich die anderen, verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstanden ist. Ich denke, Johannes hatte den Privileg, das Vorteil, dass er in diesem Moment endlich verstanden hat, was Jesus die ganze Zeit gelehrt hat. Dass er endlich verstanden hat, was die Schriften des Alten Testaments über den Messias vorausgesagt haben. Aber es war nicht sein Verdienst. Es war nicht etwas, was Johannes produziert hat, was Johannes durch logisches Nachdenken geschafft hat zu erreichen. Es war ein Geschenk. Das Tuch war der Auslöser, doch am Ende konnte er nur glauben, weil Gott ihm Glauben geschenkt hat. Er konnte nur glauben, weil der Heilige Geist in seinem Herzen Glauben gewirkt hat. Was Johannes uns hier vor allem deutlich machen will, ist die Tatsache, dass das Grab leer ist, zusammen mit dem, was Jesus gelehrt hat, zusammen mit dem, was die Schriften im Alten Testament vorausgesagt haben, hat zur Konsequenz, dass es nur eine einzige Wahrheit gibt, nämlich dass Jesus auferstanden ist. Dass diese Wahrheit geglaubt werden muss. Johannes sah und glaubte. Johannes berichtet uns nicht, was der Auslöser war, warum er auf einmal angefangen hat zu glauben. Er hat es gesehen und daraufhin geglaubt. Und das ist das, was der Text uns eigentlich deutlich machen will. Wir sollen glauben. Wir finden im Evangelium von Johannes, und wir kommen zum Ende in den nächsten Wochen, mehrere Gründe, warum wir glauben sollten, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Der Messias. Aber ich möchte uns drei Gründe geben, warum wir vor allem an die Auferstehung glauben müssen. Warum wir vor allem die Auferstehung festhalten müssen. Warum es so wichtig ist, dass uns Johannes diese Berichte mitgibt. Warum es so wichtig ist, dass wir von der Kreuzigung bis zur Auferstehung, ist das Einzige, was wir in allen vier Evangelien finden, an Berichten. Nicht im exakten Detail immer gleich, aber alle Apostel waren sich einig, das ist entscheidend. Paulus, wenn er in der Apostelgeschichte predigt, erwähnt vor allem die Auferstehung. Die Auferstehung Christi. Nun, der erste Grund, den wir sehen, ist, dass die Auferstehung eine historische Tatsache ist. Eine historische Tatsache. Johannes nennt uns Namen, die es bezeugen können. Er nennt uns ganz klare Namen. Er nennt Maria Magdalena. Er nennt uns Petrus. Er nennt sich selbst. Die anderen Apostel nennen uns noch mehr Namen. Keiner der Apostel hat sich gescheut, Frauen zuerst zu nehmen, obwohl sie keine glaubwürdigen Zeugen vor Gericht gewesen wären zu der Zeit. Man hätte sie nicht ernst genommen. Und dennoch sagen die Apostel, die Wahrheit ist so gigantisch, dass wir sogar die Frauen als erste Zeugen euch vorliefern können. Paulus erwähnt über 500 Menschen, die den auferstandenen Christus gesehen haben. Und als Paulus seinen Brief schreibt, sagt er, ihr könnt sie sogar fragen. Die meisten von denen haben noch gelebt. Die Auferstehung Jesu Christi ist eine historische Tatsache. Und ist eine der historischen Tatsachen, die besser belegt ist als viele andere Tatsachen zu der Zeit Jesu. Vieles, was wir über das Römische Reich zu der Zeit wissen, ist Geschichtsschreibung, die sehr schwach belegt ist. Alles, was wir über die Philosophen, die großen griechischen Philosophen wissen, sind Überlieferungen von Überlieferungen von Überlieferungen. Aber was wir über die Auferstehung Christi haben, sind Zeugenberichte. Zeugen, die bereit waren, dafür zu sterben. Ich glaube, keiner der Apostel hätte die Geschichte einfach erfunden, wenn er davon nicht überzeugt gewesen wäre. Die sind für diese Geschichte gefoltert worden. Die sind dafür gekreuzigt worden. Die sind dafür verbrannt worden. Die sind dafür wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen worden. Keiner hätte das freiwillig auf sich genommen, wenn er von dieser Wahrheit überzeugt gewesen wäre. Die Auferstehung Christi ist eine historische Tatsache. Zweitens ist die Auferstehung wichtig, weil die Auferstehung entscheidet am Ende über unseren Glauben. Die Auferstehung ist entscheidend. Calvins erster Satz über Johannes 20 in seinem Kommentar ist, da die Auferstehung Christi der wichtigste Artikel unseres Glaubens ist und wir ohne sie, also ohne die Auferstehung, keine Hoffnung auf ewiges Leben haben, ist der Apostel sehr bemüht, die Auferstehung zu beweisen. Mit dem Glauben an die Auferstehung steht und fällt unser gesamter Glaube. Wenn wir nicht an die Auferstehung glauben, können wir das ganze Evangelium fortwerfen. Was bringt es uns, dass Christus gestorben ist? Was bringt es uns sogar, dass Christus stellvertretend für unsere Sünden gestorben ist, wenn er nicht den Tod am Ende überwunden hat und uns ewiges Leben gegeben hat? Paulus sagt, würden wir echt an die Auferstehung glauben, wären wir die Elendsten in diesem Leben, weil wir keine Hoffnung haben auf das, was nach dem Tod kommt. Die Auferstehung ist der entscheidende Artikel unseres Glaubens. Die Auferstehung beweist uns, dass Christus Gott ist. Sie beweist uns, dass der Tod besiegt ist. Ich denke, wir können keinen christlichen Glauben haben, wenn wir nicht an die Auferstehung glauben. Natürlich, wir können auch keinen christlichen Glauben haben, wenn wir nicht an die Jungfrauengeburt Christi glauben. Aber wir sind nun mal an Ostern und Ostern macht uns deutlich, wie wichtig die Auferstehung ist. Drittens, warum wir an die Auferstehung glauben sollten, ich habe es angedeutet schon, ist, durch die Auferstehung haben wir ewiges Leben. Durch die Auferstehung Jesu Christi erhalten wir ewiges Leben und werden wir ewig leben. Nicht durch den Tod, nicht durch die Grablegung Jesu, sondern dadurch, dass er auferstanden ist und den Tod überwunden hat. Das ist ein weiterer Grund, warum wir an die Auferstehung glauben sollen. Johannes berichtet uns über die Auferstehung anders als die anderen Apostel. Und er macht es bewusst, weil er will auf den einen kleinen Punkt hinaus. Und mir ist es nicht so wichtig, die historischen Details zu berichten. Es ist wichtig zu berichten, dass die Tatsache, dass Jesus nicht mehr im Grab war, uns dazu führen sollte, dass wir glauben. Christus glauben, Wir glauben, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Und das sollte unser Leben verändern. Lasst uns beten.